Ja, danke schön auch für die Gelegenheit hier. Ich habe dem Ganzen eine Überschrift gegeben, und zwar: zwei Ultras treffen hier auf Jesus. Ihr wisst, was Ultras sind, das sind so besonders radikale Typen. Und hier sind zwei besonders radikale Typen, und ich werde das ein bisschen erklären, und ich werde es erklären. Und die treffen auf Jesus. Ich war zweimal in meinem Dienst in Wiedenest, war ich zu Besuch in Norddeutschland in einer Gemeinde in Emden, genauer gesagt in der Baptistengemeinde, zum Aussendungsgottesdienst. Anschließend gab es Mittagessen für einen Teil der Gemeinde, und zu dem Teil der Gemeinde gehörten auch einige Personen, die auf der Straße lebten. Mittagessen gab es im kleineren Raum, und dann kam es zu einem Konflikt, nämlich: der Duft des Essens vermischte sich mit dem Körperduft einiger Personen, die länger keine Dusche mehr genommen hatten. Deren Deo hatte nicht nur versagt, es war aber da aggressiv im Raum. Die Gemeindeleute waren daran gewohnt, Sonntag für Sonntag, und nahmen das sportlich. Ich hingegen musste mich erst mal daran gewöhnen. Das war ich so von Deutschland her nicht so gewohnt. Ganz erstaunlich, die Geschichte ist mir haften geblieben. In unserer Geschichte gibt es auch Gerüche. Der Geruch in unserer Geschichte ist gemischt. Nämlich: dem Simon stinkt die Geschichte mit dieser Frau. Und diese Frau hingegen sorgt für erstklassigen Duft, nämlich das mit dem Salböl. Und überhaupt, da ist Jesus, der Gottessohn, der Menschensohn, die heiligste Person, die jemals auf diesem Planeten in Menschenform gelebt hat. Und eine Frau aus dem Milieu. Das ist eine Umschreibung für Prostitution mit ziemlicher Sicherheit. Und mehr Gegenteil geht nicht. Und diese Frau kommt mit einer drängenden Frage: wie werde ich die Last meines Lebens los? Ihr Ruf war eh zerstört. Und so wagt sie tatsächlich den Schritt zu dieser heiligsten Person unter der Sonne. Und was tut Jesus? Ihr wisst doch, eigentlich müsste ich das furchtbar abstoßen, wie zwei Magnete, die man falschrum zusammenhält. Was tut Jesus? Er lässt sie gewähren. Und wir haben mal dazu ein Bild mitgebracht. Und es stört ihn noch nicht mal, im Gegenteil. Und hier seht ihr mal wieder, wie verwestlicht wir mit dem Evangelium umgehen. Das ist eine westliche Perspektive. Und ich habe keine andere gefunden von dieser Szene. Denn im Orient liegt man zu Tisch. Und dann ist die ganze Thematik viel leichter zu erklären, denn man streckt die Füße nach hinten weg und nicht ins Essen, ist logisch. Und dann kann die Frau von hinten in Ruhe die Füße waschen und salben und so weiter. Hier muss man natürlich einen Tisch erfinden. Aber trotzdem zeigt das ein bisschen was von dem, was in der Geschichte abgeht. Und vor allen Dingen in den Gesichtern der Leute lässt sich ja einiges erkennen. Dann ist da wirklich gesagt, wie gesagt, Simon in der Geschichte. Das könnt ihr jetzt wieder wegmachen, sonst kämpfe ich gegen das Bild an. Simon ist es, der es wirklich nicht unbedingt wissen will. Er ist ein Pharisäer mit Durchblick oder mit dem Wunsch durchzublicken. Er ist ein Mann der frommen Elite, der zum Essen geladen hat und denkt: Meister, was geht denn hier ab? Siehst du nicht diese Frau? Siehst du nicht diese Frau? Das ist doch peinlich, was hier passiert. Merkst du nicht, wenn die dorfunberühmteste Person oder die unberühmteste Person der Stadt hier kommt und einfach unser Treffen hier sprengt? Das kann, das darf doch nicht sein. Das ist schon fast peinlich, dich als Gast zu haben, denn ohne dich wäre sie auch nicht hier. Und vermutlich kämpft er auch mit einem Anflug von Übelkeit. Aber jetzt wollen wir nicht nur den Pharisäer Simon verhauen, nicht verbal hier verhauen, sondern ihn erstmal in Schutz nehmen. Er hatte einen Auftrag und seine Kollegen auch, die hatten einen Auftrag. Und das war: wo habt ihr ein bisschen Wasser hier für den Notfall? Kann mir jemand helfen? Dankeschön. Er hatte den Auftrag, er und seine Kollegen achteten akribisch auf die Einhaltung der alttestamentlichen Vorschriften, die Gott seinem Volk gegeben hatte. Und das aus einem wirklich guten Grund. Denn es sollte nie wieder vorkommen, dass das Volk Israel sich noch einmal durch seine eigene Gottlosigkeit versündigt, wie damals der Zeit, bevor Israel und die und Judäa, Dankeschön, ins Exil geschickt wurden. Diese Zeit, die hat man wirklich der eigenen Schuld zu verdanken. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten achteten wirklich akribisch darauf, dass das nicht nochmal passiert. Und deshalb haben sie versucht, dass die frommen Regeln eingehalten werden. Wir kennen ja die Bundesliga-Gesänge, nie mehr zweite Liga. Ich meine, ich weiß, in Steinbach würde man sich freuen, hoffentlich zweite Liga singen zu dürfen. Aber hier ging es um viel mehr als nur um Fußball. Hier geht es doch um Folgendes. Hier geht es darum, das zu vermeiden, dass wir noch einmal in eine solch katastrophale Lage wie Babylon hineingeführt werden. Das musste man vermeiden. Und deshalb haben die Jungs wie die Pharisäer und Schriftgelehrten damals wirklich das Beste getan, um Böses vom Volk abzuwenden, koste es, was es wolle. Deren Anliegen stimmte. Sünde und Boshaftigkeit muss einfach raus. Und auch heute. Wir haben einen Auftrag, dass wir als Christen im Laufe unseres Lebens, dass das Maß unserer Sünde abnimmt und das Maß, wie sagt man, der Heiligkeit zunimmt. Ehebruch dürfte es ja normalerweise nicht geben und musste mit dem Tod bestraft werden. Oder es gab es natürlich. Ehebruch musste mit dem Tod bestraft werden und diese Frau sorgte vermutlich ständig für sowas. Und dann ist da noch dieser Jesus im Land. Offensichtlich eine besondere Person. Und er wird ja vom Volk wirklich gefeiert, gehypt und von der frommen Elite etwas argwöhnisch beäugt. Und für Simon spricht auch, dass er ihn zumindest einlädt, um ihm auf den Zahn zu fühlen und zu fragen, ist er wirklich ein Prophet? Ist er noch mehr als das? Ich muss es wissen. Simon will es wirklich wissen. Denn das Verhalten von Jesus ist so krass anders. Während Simon und seine Kollegen versuchen, das Volk und den Glauben so rein wie möglich zu halten. Währenddessen macht dieser Jesus scheinbar das glatte Gegenteil. Er schämt sich nicht, zu denen zu gehen, die man als Schriftgelehrter, als Pharisäer verachten muss. Aber vielleicht ist er doch ein besonderer Mensch. Ich muss es wissen. Und so kommt es zu dieser Einladung in das Haus von Simon. Es ist eine Einladung der besonders coolen Art. Denn offensichtlich hatte Simons Haussklave Urlaub oder war krank. Also musste das mit dem Füßewaschen heute mal nicht sein. Vorschrift hin oder auch her. Und für diesen Gast wollte Simon auch nicht so sein teuerstes Öl aus der Schublade holen, aus dem Schrank holen. Also hat er ihm auch nicht das Haupt gesalbt, wie man das bei einem Ehrengast so tat. Der Besuch dürfte nicht viel kosten. An Herzlichkeit ließ er es auch mangeln. Kein Kuss zur Begrüßung. Ich bin übrigens eben draußen sehr, sehr herzlich begrüßt worden, aber niemand von euch hat mir einen Kuss gegeben. Wenn wir hier die Kultur kennen würden, um die es hier wirklich geht, dann würden wir ahnen, wie kühl Jesus empfangen wurde. Auf der einen Seite so, ne? Und auf der anderen so. Verachtend empfangen. Und wie er sich dabei gefühlt haben muss. Wie so eine Einladung, du wirst an den Katzentisch gesetzt bei einer großen Feier. Das kommt gut, ist mir auch mal passiert. Ein Essen muss also reichen. Das Verhalten von Simon zeigt mir eines und zeigt mir eins für mein eigenes Leben und vermutlich für den einen oder anderen hier auch. Es ist schon erstaunlich, wie ich die Stärken meines Glaubens nach außen darstellen kann. Wie ich ein Experte vielleicht bin für Mission oder für die Schrift oder was immer auch du gerade bist. Und dabei gelingt es mir aber meistens auch die schwachen Seiten meines Lebens so gut wie möglich verborgen zu halten. Wie ich auf der einen Seite mit biblischen Erkenntnissen glänze und auf der anderen Seite ausgeprägte blinde Flecken im Leben habe, über die ich halt eben nicht rede, über die ich den Mantel des Schweigens lege. Und manchmal ist eine Begegnung mit Jesus auf dieser Ebene so nötig, dass Jesus kommt und das aufdeckt, was in unserem Leben gegensätzlich widersprüchlich und blöd ist. Und dass er uns heilt von dieser Krankheit. Es ist eine fromme Krankheit. Dann ist diese Frau da. Frau will frei werden, frei von einer ultraschweren Last. Die Frau weiß, was sie tut. Und die Frau kommt offensichtlich in eine Phase ihres Lebens, wo sie tatsächlich nicht nur ins Grübeln kommt, sondern merkt, was ich tue, ist so grundfalsch, ist so grundverkehrt, dass ich an meiner Schuld zu ersticken drohe. Und da treibt sie etwas um und sie sucht den Ausweg und plötzlich hört sie von Jesus. Es gab in Israel so eine Regel, Bedürftige konnten eigentlich in eine öffentliche Party hineinplatzen und sich was von dem abholen, was da übrig blieb. Aber eine stadtbekannte Sünderin ist normalerweise gar nicht bedürftig. Und schon gar nicht bei Simon zu Besuch, zumindest nicht tagsüber. Manchmal führen Fromme ja auch ein Doppelleben. Ich habe ein Ehepaar begleitet, die kümmerten sich in Asien um Prostituierte. Und deren Problem ist, das Problem der Prostituierten ist, die verdienen ungefähr 10 bis 20 Mal so viel, wie man mit normaler Arbeit verdienen kann. Arm sind die meistens nicht. Und dann kommt es in dieser Geschichte noch zu einem erstaunlich ethischen Konflikt. Habt ihr den? Ich weiß nicht, ob ihr den ahnt, aber lasst den mal in eurem Kopf zergehen. Dann bringt diese Frau vom Lohn ihrer Arbeit auch noch eine teure Salbe, um die Füße von Jesus zu salben. Was für ein ethisches Spannungsfeld tut sich denn hier auf? Arm ist sie nicht, aber seelisch kaputt. Arm ist sie im Herzen und sie weiß eines, ich brauche Gott. Ich brauche Gott. Denn wenn sich jemand selbst verurteilen und als hoffnungslosen Fall einstufen konnte oder musste, dann doch sie, oder? Was sie tat, schrie zum Himmel, aber ihr Herz tat das auch in einer ganz anderen Sprache. Sie schrie eigentlich nach Gnade. Und es war ein stummer Schrei nach Erlösung. Denn von ihr wird in der Geschichte kein einziges Wort berichtet. Und wisst ihr was? Und das ist das Schöne an der Geschichte. Jesus hört die stummen Schreie aus unserem Leben. Und egal, ob die aus der Sündhaftigkeit unseres Lebens herauskommen oder aus der Verzweiflung einer persönlichen Situation. Ich bin so dankbar, Jesus hört auch die stummen Schreie. Manchmal weiß ich nicht, wie ich in einer Situation auch beten soll. Weil die Not so groß ist und wir wissen gar nicht, wohin die Reise geht. Wenn jemand todkrank ist oder so, dann bete ich nur, Heiliger Geist, bitte übersetz mein Gebet und mein wortloses Gebet. Ich weiß nicht mehr weiter. Vielleicht hat sie in irgendeiner Stelle was von der Bergpredigt gehört. In der damaligen Zeit gab es ja nicht unbedingt so eine Bildzeitung, aber es wurde sehr viel gesprochen im Volk. Es wurde sehr vieles überliefert. Und vielleicht hat sie was von den Seligpreisungen gehört. Selig seid ihr, wenn ihr euch bewusst seid, wie sehr ihr Gott braucht. Das ist so die erste Seligpreisung. Übersetzt ins allerheutigste Deutsch von Herbert Bedenbender. Selig seid ihr, wenn ihr wisst, wie sehr ihr Gott braucht. Die Frau steht für Hoffnung. Wenn diese Frau bei Jesus landen kann, wenn er sie nicht abweist und nicht verachtet, dann hat keiner von uns hier und auch nicht im Livestream auch nur einen einzigen Grund, sich vor Jesus als einen hoffnungslosen Fall zu fühlen, sich selber abzuschreiben. Dann ist das nicht der Fall. Dann ist jeder eingeladen, egal wie schräg er gerade drauf ist, egal aus welcher Sünde er kommt. Egal wie groß die Last ist. Und das ist die Botschaft, die diese Frau hier in diese Geschichte ausstrahlt. Das ist so großartig. Das Dritte ist wirklich, Jesus befreit und klärt auf. Müssen wir nochmal zurückgehen zu Simon. Für den kommt die Frau einerseits wie gerufen, denn in dieser peinlichsten Situation zeigt sich eines. Sein Urteil über Jesus wird bestätigt. Simon will wissen, ob dieser Jesus ein Prophet ist. Von wegen ein Prophet, der muss blind sein. Der hat noch nicht mal normale Menschenkenntnis. Das muss ein Verrückter sein, der noch nicht mal weiß, wer ist da zu seinen Füßen und macht sich an seinen Füßen zu schaffen. Der hält die Füße still, anstatt auszutreten, wegzutreten. Und Jesus sagt, als hätte er auf den Moment gewartet, Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Und dann bringt er dieses Beispiel von dem Gleichnis von den zwei Schuldnern. Der eine 15 für Silberlinge oder Denare oder der andere 550 entsprechend vielleicht so, es ist nicht ganz eindeutig mit der Bewertung, aber 50 Silberlinge waren, glaube ich, so ein Jahreslohn. Denn von den 30 Silberlingen, mit denen Jesus, für die Jesus verraten wurde, hat man einen Acker gekauft. Und bei Jerusalem waren die Grundstückpreise mit Sicherheit nicht billig. Also vermutlich 17.000, die 50 Silberlinge, 500 an 170.000. Und die schlichte Frage darauf, wer von den beiden liebt mehr, nachdem die Schuld erlassen wird. Ich weiß nicht, wie ihr in Steinbach oder auch in Fellerdillen den Bau eurer Häuser finanziert. In Steinbach gibt es ja immer so, wabern ja so gewisse Gerüchte rum, Hausbau und Steinbach und so. Ob ihr die aus der Portokasse bezahlt oder auch auf eine Hypothek angewiesen seid. Aber stell dir die Freude vor, wenn du einen Brief von der Bank kriegst und sagt, ich habe dir deine Hypothek erlassen. Bumm, weg ist sie. Was würdet ihr tun? Zumindest den Vorstand der Bank einladen, zu einem richtig guten Stück Grillfleisch. Und vielleicht würde ich denen sogar noch, wenn ich es wäre, die Füße küssen. Das wäre mir es wert. Das wäre mir es wert. Denn das ist ein echter Hammer. Und hier sehen wir etwas von der Pädagogik Gottes. Also 17.000 Euro oder ein Mindestjahreslohn, jetzt könnt ihr es umrechnen auf eure eigene Situation, kann man im Notfall noch mit Fleiß abbezahlen. Aber 170.000 Euro kriegst du nicht mal ebenso weggedrückt, es sei denn, dein Konto ist gut gefüllt. Und hier ist die Pädagogik Gottes sichtbar. Jesus stellt Fragen. Er bringt Menschen dazu, sich ihr eigenes Bild zu machen und sogar das eigene Urteil zu fällen. Wer von ihnen liebt mehr, Simon, sagt derjenige, der mehr vergeben bekommt. Ist doch logisch, oder? Dann sagt Jesus folgendes: Simon, siehst du diese Frau? Was für eine Frage! Was für eine Frage! Entschuldigung, natürlich sieht Simon diese Frau die ganze Zeit, er verachtet sie, er hasst sie. Er mag ihre Anwesenheit nicht, das ist doch schrecklich, was da läuft. Dann bekommt Simon eine Lehrstunde, das sagt Jesus, diese Frau gibt mir das, was du mir versagt hast. Sie wäscht mir die Füße, küsst mir die Füße, salbt mir die Füße. Du hast mir nicht die Füße gewaschen, als ich in dein Haus gekommen bin. Habt ihr eben übrigens auch nicht gemacht und hat keiner bei jemandem gemacht, ne? Du hast mir nichts, sie aber hat mir das alles getan. Die Füße gewaschen mit ihren Tränen, die Füße gesalbt, die Füße getrocknet. Und er spricht dann spricht Jesus praktisch die größte Schwachstelle von der Theologie des Simons an. Nämlich Simon, du kennst die Schrift nur aus dem, dass man Sünder verachten muss und dadurch vielleicht versucht, die Sünde rauszukriegen aus dem Volk. Simon sagt er, du bist auf dem Holzweg. Und zuerst einmal muss Simon eines erkennen, dass dieser Jesus, der scheinbar diese Frau nicht kannte, die Gedanken des Simons voll und ganz erfasst hat. Simon, du kennst die Bibel der damaligen Zeit, aber du kennst nur diesen Teil, den du kennen willst. Du kennst nur das, was dir in deine Denke passt. Aber kennst du auch folgende Abschnitte im Alten Testament, nämlich, ihr könnt ihr mal die nächste Folie einschalten, Hesekiel 33. So spricht zum Volk, so wahr ich lebe, spricht Gott der Herr, ich habe kein Gefallen am Tode des Gottlosen, sondern dass der Gottlose umkehre von seinem Weg und lebe. So kehrt nun um von eurem Weg. Warum wollt ihr sterben, ihr vom Haus Israel? Und übertragen auf uns geht das natürlich auch heute. Und das wird nochmal bestätigt, auch in anderen Stellen. Oder Micha 7, Vers 18. Du vergibst denen, die von deinem Volk übrig geblieben sind und verzeihst ihnen ihre Schuld. Du bleibst nicht für immer zornig, denn du liebst es, gnädig zu sein. Simon kannte eine Seite, die harte Seite der Bibel, aber er hat die andere Seite nicht gesehen. Simon sieht die Frau, der sieht sie mit Verachtung, und Verachtung ist sein Thema. Die mangelhafte Gastfreundschaft zeigt schon seine Verachtung auch gegenüber Jesus. Und die Begegnung mit Simon oder von Simon mit Jesus fordert uns mächtig heraus. Sie bringt uns in ein Lernfeld. Wie lese ich die Bibel? Kenne ich meine blinden Flecken, die ich vor lauter Vorliebe für meine geliebten Stellen, für meine Position erst gar nicht sehen kann oder gar nicht sehen will? Wie unterschiedlich wir die Bibel lesen können, zeige ich mal kurz auf. Wir können die mit verschiedenen Brillen lesen. Das erste, sage ich mal, ist diese Brille. Ich nehme die kulturelle Brille. Was ist denn für uns noch gültig und was nicht? Ich habe die Fußwaschung ja schon erwähnt, so als Einstieg. Und wisst ihr was? Die einen tun es bis heute, weil sie sagen, das ist ein Gebot von Jesus, und zwar ganz pragmatisch. Andere übertragen es und sagen, hey, sei ein Diener deiner Geschwister. Diene den Menschen und sei demütig vor anderen. Und die anderen sagen, es ist nur noch Kultur, denn der Staub, der damals an den Füßen der Leute hing, wenn sie mit ihren Sandalen durch die staubigen Straßen kamen, das haben wir heute so nicht mehr. Wer hat denn recht? Ich möchte dazu kurz eine Geschichte noch aus meinem eigenen Leben erzählen. Aus der Krankenpflege heraus habe ich genug Füße gewaschen, aber einmal, das ist mir im Gedächtnis hängen geblieben. Da habe ich in Nepal angefangen, die Leprakranken und ihre Behandlung im Detail so kennenzulernen und habe für eine gewisse Zeit im Krankenhaus gearbeitet. Und da kam es einmal zur folgenden Situation. Da habe ich vor einem Patienten gekniet, der hatte einen Eimer mit Wasser und seine Füße wurden darin gebadet. Und an dem Tag war ich ziemlich herausgefordert, weil seine Füße und seine Wunden, seine Füße waren kaputt, voller Wunden, und die Wunden lebten. Ich sage euch jetzt nicht mehr Details dazu, aber wenn es mir schon mal übel wird, dann muss es schon weit kommen. Ich bin hart gesotten. Aber an dem Tag hatte ich zu kämpfen und habe es trotzdem getan. Und ich habe, die Geschichte ist mir deshalb auch hängen geblieben. Das Verrückte der Geschichte ist, sie hat Folgen. In meinem jetzigen Leben bin ich ab und zu unterwegs und besuche nepalesische Gemeinden. Und die wollen erst mal wissen, wer ich bin. Und ich erzähle ihnen meine Geschichte, wie ich in Nepal gelebt, gearbeitet habe, und erzähle ihnen unter anderem diese Geschichte, wie ich am Boden gekniet habe und die Füße dieses Mannes versorgt habe. Das hat einen umwerfenden Effekt. Anschließend werde ich als heilig erklärt. Und wenn Sie könnten, würden Sie mich in der Sänfte raustragen. Unfassbar. Weil Sie sagen, wie kann das sein, dass jemand aus dem Westen einfach kommt, in unsere Steinzeit damals hineingeht, die damals im Land war, und dann auch noch so etwas macht. Und dann verweise ich auf Jesus. Er hat diese Idee gehabt. Er war sich nicht so schade als Gott, uns die Füße zu waschen, seinen Jüngern damals die Füße zu waschen. Und ich habe mal die Frage gestellt, auch gerade in einer Predigt zum Thema Fußwaschung. Was würde das mit uns machen, wenn wir das in der Gemeinde wieder machen würden? Vielleicht einmal im Jahr, zum besonderen Anlass. Was würde das mit uns machen, wenn wir das machen würden? Stell dir doch nur mal das Spannungsfeld vor, was es in jeder Gemeinde gibt. Wenn ich vor jemanden knie, mit dem ich es nicht so gut kann, dann muss er es aushalten, dass ich ihm die Füße wasche, und ich muss es aushalten, dass ich mir die Hände an seinen Füßen schmutzig mache. Damals gab es ja den Staub, heute in unseren geschlossenen Schuhen ist ja eine ganz andere Bakterienkultur an unseren Füßen. Waschen tut denn immer gut. Aber waschen täte auch unseren Herzen gut. Mal ein ganz praktischer Hinweis. Ihr müsst das nicht machen, aber vielleicht erfindet ihr das mal und denkt mal daran, was das macht, wenn ihr es macht. gibt noch andere Kulturfragen, wie wir die Bibel lesen können. Heilige Hände heben macht kaum jemand noch im Gottesdienst oder vielleicht manche machen es wieder. Oder heiliger Kuss. Ich habe ja gesagt, ich bin am Anfang hier herzlichst begrüßt worden, aber keiner hat mir einen heiligen Kuss gegeben. Wir ordnen das alles in Kultur ein, ne? Ich will jetzt nicht sagen, dass ihr das unbedingt machen müsst, aber ich vermute mal, wenn ihr sagt, wir müssen ein bisschen biblischer werden, ich vermute, Jochen, du bist bereit, anschließend einige Leute dann mit dem heiligen Kuss zu verabschieden. Ich würde mitmachen. Ihr versteht, was ich sagen will. Wie lesen wir unsere Bibel? Sagen wir, es ist nur Kultur? Und was ist nicht Kultur? Und gerade unsere jüngeren Leute brauchen da Orientierungshilfe. Und die Älteren auch. Damit wir so nah wie möglich im Glauben an das herankommen, was Gott uns in seinem Wort sagt. Das ist schon entscheidend. Wir haben uns als Gemeinde jetzt entschlossen, aus diesem Grund mal einen Experten einzuladen, Armin Baum, der uns hilft, gerade diese Fragen und diese Themen so gut wie möglich zu verstehen und so richtig wie möglich auch die Bibel zu lesen. Die zweite Brille. Da komme ich jetzt zu einer ganz anderen Hilfe. Die nenne ich die liberale Brille. Sieht doch schlau aus, oder? Vielleicht liest ich oder du die Bibel mal durch die liberale Brille. Wisst ihr was? Was ist denn dann, wenn die Botschaft von Gott und seinem Wort nicht mehr in unsere Zeit passt? Wir sie nicht mehr übertragen können ins Leben? Wenn wir sagen, die biblische Ethik ist nicht lebbar in unseren Tagen. Wir passen dann die Botschaft an unseren Lebensstil an. Wisst ihr was? Bekannte Männer Gottes haben schon vor 100 Jahren gesagt, dass die Werte, die Gott uns in seinem Wort gegeben hat, in der Kultur, in der Gesellschaft systematisch demontiert werden. Und heute leiden unsere jungen Leute, gerade wenn sie rausgehen und studieren und so, dass sie in Situationen, dass sie zerrissen werden, wegen ihrem schlichten und einfachen Glauben. Und der Zerriss ist kaum aushaltbar. Und das geht dann in Sachen so weit, dass das Wort, dass wir den Glauben demontieren, zurückbauen oder abbauen und auch verlieren. Deshalb ist das richtig gefährlich. Was tun wir da? Wie machen wir das? Wie gehen wir damit um? Ich habe eine Aufgabe an alle. Es ist normal geworden, Gott und sein Wort zu hinterfragen, in Zweifel zu ziehen. Sollte Gott gesagt haben, dass Gott dir das Glück nicht gönnt, weil er halt eben so vermutlich für uns gefühlt so enge Vorschriften gibt, Sexualität, Ehe und so weiter. Oder ist das nicht zu krass, wenn er die Sünde bestraft? Ist Hölle nicht etwas, was in unsere Welt nicht mehr passt? Wenn du zu dieser Gruppe gehörst, die alles hinterfragt, dann habe ich eine Aufgabe für dich. Was hat Gott mit seinen Geboten beabsichtigt? Schon im Alten Testament, die schlichten Reinigungsgebote, der Umgang mit toten Körpern, hat zu etwas geführt, wo die Juden uns um Jahrtausende voraus waren. Noch vor 150 Jahren oder so sind ganz viele Frauen gestorben bei der Geburt. Warum? Weil die Ärzte schlichtweg diese Gebote überhaupt nicht kannten. Die haben sich nicht die Hände gewaschen, wenn sie von einem toten Körper wieder zur nächsten Person gegangen sind, um da zu behandeln. Haben gar nicht gemerkt, was passiert denn da. Gott hat mit seinen Geboten eines beabsichtigt, unser Leben, damit wir leben können. Und in den ethischen Fragen ist das auch so. Fang mal an, die Hinterfrager zu hinterfragen. Fang mal an, die den Glauben wirklich systematisch kaputt reden wollen, zu hinterfragen, was ist deren Absicht und zu was führt das, wenn wir Gott und seine Gebote für uns demontieren. Zu was führt das, wenn wir die Gottesebenbildlichkeit der Menschen vergessen? Wisst ihr, dass jedes Jahr weltweit etwa 70 Millionen Kinder im Mutterleib getötet werden? Das ist doch eine Folge davon, dass wir die Gottesebenbildlichkeit des Menschen nicht mehr ernst nehmen. Denken wir an die Konsequenzen, wenn wir Gott und sein Wort aushöhlen. es für nicht mehr gültig erklären. Sexualethik, wie kaputt wir uns als Gesellschaft machen, weil wir nicht mehr auf Gott hören wollen. Wenn die Kernzelle der Gesellschaft, die Ehe, systematisch kaputt geredet und gemacht wird, wo führt das hin? Es kann doch nur eines geben, zurück zu Gott und zur Gültigkeit seines Wortes für unser Leben. Hinterfragt die Hinterfrager. Das dritte ist, die dritte Brille, die ich noch erwähnen will, ist, dass wir Gottes Wort lesen durch die Brille von Mr. Simon. Das ist die andere Seite der Medaille. Wie ist das, wenn wir Gottes Wort so interpretieren, wie Simon das gemacht hat und vor allen Dingen so anwenden wie er, nämlich gnadenlos? Geschwister, es gibt eine Härte im Denken, die dem Evangelium absolut im Weg steht, die die Menschen förmlich vom Glauben abschreckt. Wenn wir Menschen verachten, die uns nicht behagen, dann verachten wir auch deren Schöpfer. Wenn wir die Bibel zu einem moralischen Handbuch reduzieren, aber weit davon entfernt sind, Gottes Absicht mit der Welt zu verstehen, dann passiert genau das, was bei Simon passiert. Gott will nicht den Tod des Sünders und der Sünderin. Er hasst die Sünde, er hasst Scheidung, er hasst Ehebruch. Aber er liebt immer noch die, die davon betroffen sind. Er liebt selbst die Menschen, die uns quer kommen. Und er liebt immer noch jeden Sünder so sehr, dass Jesus für jeden starb und jedem gerne vergibt. Das ist die Botschaft der Hoffnung. Lass uns die Brille von Simon ablegen. Wenn meine Leidenschaft für meine Lieblingsthemen in der Bibel größer ist als meine Leidenschaft zu denen, die Jesus noch nicht kennen, dann stimmt was nicht mit meiner Leidenschaft. Erlaubt mir mal ein Wort an alle, die sich gerade mit Ehe schwer tun. Kehrt um zu Gott. Weil Gott in der Lage ist zu heilen, was kaputt gegangen ist oder was kaputt zu gehen droht. Weil Gott es ist, der die Gemeinschaft stiftet und damit diese auch möglich macht. Damit ihr hoffentlich wieder auch vom Herzen her und vielleicht auch rein äußerlich wieder zu dem Stand zurückkehrt, den du einst deinem Partner versprochen hast. Das ist möglich mit Gottes Hilfe. Ich komme zum Fazit und zum Schluss. Simon zeigt uns eines. Wer einen Menschen aufgrund seines Handelns, seines Standes, seiner Hautfarbe verachtet, der verachtet Gott. Wer so handelt, kennt das Ausmaß der eigenen Schuld nicht. Achte mal auf den Faktor des Verachtens im eigenen Leben. Das liegt mir näher und vermutlich dir auch, als mir lieb ist. Jedes negative Reden über andere hat diesen Faktor mit drin, dass wir andere verachten und uns für besser erklären. Für alle Simon-Typen von uns, die wir in dieser Gefahr stehen, uns selbst zu überschätzen, gilt das Wort aus Psalm 143, Vers 2. Herr, geh nicht ins Gericht mit deinem Knecht, denn vor dir ist kein Mensch gerecht. Jesus fragt Simon, er fragt dich und er fragt mich, siehst du diese Frau? Siehst du diesen Mann? Siehst du dieses Kind? Siehst du die Verachteten der heutigen Gesellschaft, die Gemobbten in der Schule, deinen Ehepartner, der vielleicht unter deinem Ego leidet, dein Kind, was sich nach Liebe sehnt, trotz der schlechten Mathearbeit? Sehen wir die Verachteten in unserer Gesellschaft, die Menschen, die uns nicht behagen, deren Deo uns stinkt, die uns Geld kosten, das Land unsicher machen? Sie sind bekanntlich trotzdem von Gott geliebt. Lernen wir doch neu, auf der Frequenz zu hören, auf der diese Menschen nach Gott schreien. Und wisst ihr, noch etwas ist so wichtig. Meine, und ich vermute auch deine, Sündenerkenntnis zeigt sich im Maß der Liebe zu Gott. Und diese Liebe führt unweigerlich zur Liebe zum Nächsten. Und wie wäre es, wenn der Herr selbst unseren Eifer in Sachen Erkenntnis und Bibellesen korrigieren darf, dass wir in der Gemeinde wirklich eines haben, Einigkeit in den Kernthemen, dass da niemand dran rütteln darf, an dem, dass Gott, dass Jesus wahrer Mensch, wahrer Gott ist, geboren wurde von einer Jungfrau, gestorben ist am Kreuz, auferstanden ist, in den Himmel gefahren ist. sitzt zur Rechten Gottes. Und da sitzt er nicht nur, sondern er regiert zu unseren Gunsten und ist Fürsprecher beim Vater für dich und mich. Dass Gott uns auch in dieser Sache einen ganz neuen Eifer schenken kann, wenn es darum geht, dass wir selbst Menschen, die in tiefer Not stecken, auch in tiefer Sündennot stecken, dass wir ihnen mit offenen Armen begegnen und sagen, es gibt eine Adresse, da wird dir geholfen. Zum Schluss, wenn du durchs Leben gehst wie diese Frau, vielleicht auch in einer ganz anderen Form, komm zu Jesus. Noch einmal, wenn diese Frau von Jesus angenommen wird, Vergebung empfängt, dann nenn mir einen Grund, warum er dir die Vergebung verweigern sollte und mir auch. Das tut Gott nicht. Du bist kein hoffnungsloser Fall. Und salben können wir übrigens Jesus immer noch. Nicht in der direkten Art, wie es in der Geschichte der Fall war, sondern indem wir Gutes über ihn reden. Die Engländer haben das besser drauf als wir. Die sagen, bless the Lord, O my soul. Segne den Herrn, meine Seele. Und salben heißt, segnen heißt, rede Gutes über jemanden. Salb ihn mit Dank und Lob. Und indem du die Gemeinde infizierst mit jenem Reden über Gott, das andere dazu bewegt und sagt, den Gott will ich auch kennenlernen. Oder diesem Gott will ich neu begegnen und mein Routine-Christsein eintauschen gegen ein ganz lebendiges Christsein. Amen.